Naja, ich bin Pädiater, ne? Und ich komme jetzt von der Fieberszene und dann ist halt eine Art Urtekaria hier und da dabei, die nicht unbedingt eine parainfektiös ausgelöste, die wieder geht, ist. Und dann wird es schon ein bisschen interessanter, aber ich komme in erster Linie natürlich aus der Fieberszene bei Kindern und bin Kinderarzt. Und da stellt sich angesichts des Hypes, den man natürlich jetzt hat und wo man ja jetzt so viel mit Zytokin-Antagonisten machen kann und Antikörpern machen kann, trotzdem einmal die normale Frage, das Kind mit Fieber und das hat jetzt einen Mundhöhlenbefund, nicht? Ein Kind, das im Kindergartenalter ist oder jünger, hat sehr oft einen Mundhöhlenbefund. Die Tonsillen sind groß, sie sind ein bisschen rot, das Trommelfell ist ein bisschen rot und der fiebert 40. Ne? Und dann schreibt man hin, Pharyngitis, und gibt dem was und in Wahrheit hat er einen Harnwegsinfekt gehabt, sitzt in seiner Windel, macht dort den Escherichia coli noch 10-mal hinein und dann hat er eine Niereninsuffizienz und ist einer von 5 Nierentransplantierten dann, weil er noch im Kindes- und Jugendalter eine Niereninsuffizienz bekommt, ein chronisches Nierenversagen, dialysepflichtig und hurra, die erste Niere, die zweite und die dritte. Also bitte, wenn ein Mundhöhlenbefund da ist, einmal an die häufigen Sachen denken. Der Pädiater muss zuerst einmal sagen, ist da ein Harnwegsinfekt beim Windelkind da oder eben nicht? Und wenn da ein bewiesener Harnwegsinfekt ist, dann muss man Vesikur retoralen Reflux, also ein Etagenproblem dort ausschließen. Und das ist ja massig häufiger als das, wovon wir heute reden. Infektionen sind umso gefährlicher, je kleiner die Kinder. Und wir kommen gleich wieder drauf, weil da gibt es ja periodische Fiebersyndrome. Da gibt man einfach ein Cortison und das Fieber ist weg. Was ist aber, wenn der Meningokokken- oder Pneumokokken-Sepsis hat und am nächsten Tag ist er im Organversagen? Und dann gibt es auch periodische Fiebersyndrome, die kommen alle 3 oder 4 Wochen und dann glaubt man, man muss die Mutter zum Psychiater schicken, weil jedes Mal bei Vollmond hat das Kind Fieber, aber die Mutter hat recht, wie oft die Mütter und meiste Mütter recht haben. Und er hat eine zyklische Neutropenie mit einem Zyklus von alle 4 Wochen und auf die kommt man drauf, wenn man dem 6 bis 8 Wochen 2-mal die Woche ein Differentialblutbild macht. Und wir sind gewohnt, das zu tun, bevor wir an die Genetik eines periodischen Fiebersyndroms denken, zumindest solange es noch so teuer ist, das periodische Fiebersyndrom abzuklären. Es wird immer billiger und immer leichter werden. Gut, das ist die pädiatrische Seite. Und wenn wir lernen IL-1, dann macht IL-1 am Gehirn Fieber, das wissen wir, hat was mit dem Hypothalamus zu tun. IL-1 macht auch Stimulierung der Endothelien IL-6 zu bilden und da lernen wir, alle Knochenmark wird stimuliert, die Blättchen vermehren sich, zum Beispiel beim Still-Syndrom oder die Leber bildet das CRP oder sie bildet das Serum-Amyloid A, das wir jetzt bei den folgenden Krankheiten, die wir auch schon gehört haben, sehr gut im Serum messen können, manchmal auch im stillen Intervall und das, wie gesagt, etwas mit der Entwicklung einer Amyloidose zu tun hat und das ist das Wichtige bei diesen Fiebersyndromen. Denn es gibt Angeborene, die sind tödlich. Wir haben schon, Sie sehen, jeder holt dieselben Bilder aus denselben Publikationen. Und das will ich gar nicht mehr erklären, das ist schon 3-mal erklärt worden. Es gibt also genetisch bedingte Probleme, wo es an der Endstrecke zu viel L1 produziert wird. Das Papa haben wir gerade gehört, genetisch des Markle-Wells, das Hyper-IgD-Syndrom, das Mevalonat-Kinase-Defizienz heißt und das Tira, das Lehrbuchbild eines L1-Rezeptor-Antagonisten, der falsch ausgebildet ist aufgrund eines genetischen Defektes mit dem Vollbild der Erkrankung hier. Die Pustulose haben wir gesehen, wenn der Hautarzt eine Biopsie macht, sind dort neutrophile Granulozyten drin. Da kommt es zu Knochenabbau, Knochenneubau, aber auch zu einer Synovitis, weil Interleukin 1 hat auch etwas mit den Synovia-Zellen zu tun, hat etwas mit den Makrophagen zu tun, etwas mit den Dendriten zu tun und den Rest kann der Professor Stingel als Oberdendrit sicher großartig erklären, denn er denkt sicher an gewisse Möglichkeiten, die er aufdrehen kann oder aufdrehen lassen kann von Zellen, um Entzündungen hier abzudrehen, die sicher sinnvoll sind. Und es ist auch schon gefallen, dass wahrscheinlich die Therapie, über die wir heute gehört haben und auch hören werden, oft von der therapeutischen Seite zuerst kommt, bevor es im Labor bewiesen ist. Weil man diesen Kindern nämlich sofort und den Erwachsenen helfen kann. Und weil es Substanzen gibt, die nach 1,5 Tagen aus dem Körper wieder draußen sind. Nun, das Bild kennen Sie, das ist jetzt kinderbezogen. Ja? Und ganz unten steht das häufigste, das ist die systemische Onset juvenile idiopathische Arthritis. Und wir verdanken den Zytokinhemmern, IL-1-Hemmung, IL-6-Hemmung einen absoluten Durchbruch. Es gibt in der Kindermedizin keine einzige Erkrankung, wo der Langzeit-Cortisonbedarf so reduziert wurde wie bei dieser Erkrankung. Das gibt es nicht bei den häufig rezidivierenden nephrotischen Syndromen, das gibt es kaum bei der juvenilen Dermatomyositis, das gibt es gar nicht beim schweren SLE, der viel, bei Kindern viel schwerer ist als bei Erwachsenen. Das gibt es bei der Systemarthritis, der kindlichen Form des Morbus Still, das wirkt wie Cortison. Sie hemmen ihr Leins, das Kind ist am nächsten Tag fieberfrei, hat Appetit und steht auf, nimmt sein Bett und geht. Es ist wirklich eine großartige Entwicklung. Die ersten beiden Kinder in Amerika wurden mit einem ELN-Hemmer im Jahr 2004 damit versorgt. Nun, familiäres Mittelmeerfieber, ich will nur ergänzend sagen, es gibt Länder, Provenienzen, wo einer von drei bis einer von fünf ein Träger ist. Sie können auch als Träger des FMF, als Träger, als Verschärferfaktoren zum Beispiel des Rheuma haben oder Sie können auch Amyloidosen entwickeln, wenn Sie nur Träger sind. Ehlers-Danlos-Beta, wie gesagt, wird frei, Pleuritis, Perikarditis, Bauchschmerzen, wichtig ist jetzt nur zum Mitschreiben, 3 Tage Fieber in der Regel. Nicht 7 Tage, nicht 10, nicht 14. Und warum landen diese Kinder in Bauchschmerzambulanzen? Weil es über die schmerzhafte Serositis der peritonealen Höhle geht. Und die landen beim Chirurgen, ob er nicht aufschneiden muss, die landen bei Bauchschmerzen auf stationär in Spitälern und in Wahrheit haben sie ein familiäres Mittelmeerfieber. Gut, Kolchizin, die Nummer 1 und man braucht nur ganz selten eine Interleukin-1-Blockade. Wenn Sie Kolchizin geben mit 0,0375 Milligramm pro Kilogramm pro Tag, dann werden fast alle Patienten erscheinungsfrei. Es gibt verschiedene genetische Ausprägungen, Genesen, wo sich selbst in den Provenienzländern, zum Beispiel in der Türkei, die Leute streiten, ob zum Beispiel das E148Q als Veränderung doch mehr Amyloidosen macht oder doch nicht zu Amyloidosen macht. Und das lese ich immer dann aus dem türkischen Sprachraum eher. Und wenn so ein Türke nach Europa kommt, eine andere Ernährung hat, ein anderes Umfeld hat, dann bessert sich diese Krankheit lustigerweise klinisch sehr oft. Gut. Vergessen Sie nicht, dass wenn Sie sich beim FMF-Patienten was nicht erklären können, dass es manchmal Sinn macht, sehr wohl an ein periodisches Fiebersyndrom zu denken, weil manche haben EDGE echt eine Kombination von beidem. Es gibt so einen Fall, der an der Hautklinik, dieser Hautklinik im AKH gelandet ist und dort auch aufgeklärt wurde und der dann mit einem ELN-Hemmer sinnvollerweise behandelt wurde. Das war Deutschland, Österreich und so weiter. Gut, Mevalonat-Kinase-Defizienz, 3 bis 7 Tage, also länger, das Fieber dauert länger, das ist zum Mitschreiben, das ist etwas, womit man was anfangen kann und das beginnt im Säuglingsalter meistens. Ja? Und es gibt, das sehen Sie unten, Langzeitverläufe, seltene Erkrankung, 17 hochaktiv über 5 Jahre, 14 mit ständigem Rückgang der Entzündungsaktivität, selten Amyloidose und denken Sie manchmal beim Makrophagenaktivierungssyndrom daran, dass hier sich auch eine Hyper-IgD-Syndrom oder Mevalonat-Kinase-Defizienz erweisen kann. Es hilft nichts, IgD, IgA anzuschauen. Die können beide negativ, die können eines positiv, die können beide positiv sein. Sie brauchen die Genetik. Hier auch im Vordergrund nicht nur die Lymphadenopathie, sondern auch abdominelle Symptomatik, ganz typisch. Und beim Hyper-IgD-Syndrom, Sie können nachlesen, beim Eurofieber, da werden summarisch immer wieder die therapeutischen Erfolge zusammengefasst und wir haben ein bisschen Kolchizin, aber erfolgreich ist das und das und das ist nicht erfolgreich, also vergessen Sie das Kolchizin. Sie können IL-1 blockieren, das vergessen wir nicht, das ist ein relativ sehr guter Erfolg und aus der Historie, zuerst waren die TNF-Blocker da, daher gibt es da auch was, das ist aber weniger erfolgreich anscheinend wie eine IL-1-Blockade. Und es gibt Leute, die zuerst angesprochen haben auf Etanercept, dann aber nicht mehr, die dann sofort auf eine E-Lines-Blockade angesprochen haben. Ob das lebenslang so sein wird, wissen wir nicht. Sie sehen die Zahlen, die in diesem Register, im Eurofieber-Register aufgeführt sind. Das lohnt sich sehr, man schaut sich eine Publikation an und hat einen sehr guten Eindruck. TNF, das TRAPS, haben wir schon gehört, meist über 7 Tage, bei Kindern sehr oft ein periorbitales Ödem, ein wanderndes Erythem. Das führt uns wieder zusammen, den Hautarzt und den Pädiater, aber meist über 7 Tage bis zu 3 Wochen, also das ist schon lästig. Wenn ich mal 7 Tage Fieber, dann bin ich schon sehr ungeduldig und sicher ungeduldiger, als wenn ich einen Tag Zahnweh habe, aber bei 2 Tagen Zahnweh, überwiegend 2 Tage Zahnweh. TRAPS, Amyloidose 10-20%. Beim TRAPS ist es oft so, dass das Serum Amyloid A auch im Intervall, im entzündungsfreien Intervall als erhöht im Serum messbar ist. Das ist in einem AKH-Labor ein Routineparameter, den haben sie genauso wie das IL-6 in einem Tag. Das mediane Alter der Diagnose ist zwar 4 Jahre, aber ein Drittel aller Patienten, dazu dieses Bild, wird erst im Erwachsenenalter, wie wir vorher schon gehört haben, diagnostiziert. Und hier hat man auch aus der Historie heraus, aber TNF alleine ist bei diesem TRAPS nicht die alleinige Erklärung für das entzündliche Bild, aber man hat aus der Historie betrachtet recht guten Erfolg mit Etanercept, aber IL-1-Hemmung ist auch sehr gut wirksam. Wir denken als Pädiater immer an die zyklische Neutropenie und jetzt gibt es die Modediagnose, das Pfaffer-Syndrom, werden wir gleich sehen. Und ganz selten gibt es eine ganz lästige Sarkoidose, die vor allem das Auge und die Gelenke trifft und familiär auftritt. Wir haben so eine Familie. Ein Pfaffer-Syndrom ist nun Vorsicht Modediagnose. Das Pfaffer gibt es auch ohne Aften im Schub. Es muss nicht immer Aften dabei sein. Aber es ist ein periodisches Fiebersyndrom. Eine aftöse Stomatitis sollte öfters vorkommen, aber nicht immer. Pharyngitis, Lymphadenitis, Zervikal haben Kinder schnell. Und es gibt keine Genetik. Beginn unter 5 Jahren, also in einem Alter, Kindergartenalter, wo Kinder bis zu 8 bis 12 Mal pro Jahr ja fiebern. Ansprechen, vergessen Sie das Cimetidin, ich habe es nur brav abgeschrieben, Corticosteroide Tag 1, vielleicht noch am Tag 2 und das Fieber ist weg. Und Sie ersparen dem Kind 5 bis 7 Tage Fieber, aber das ist ein Alter, wo man immer das gut ausschauende Kind mit einer Pneumokokkensepsis rechnen muss. Der schaut lustig, rot, hyperdynam ein bisschen, springt herum und am nächsten Tag hat er Hirnödem, klemmt ein und ist tot. Also Vorsicht, ich sage nie, der hat jetzt ein Pfaffer-Syndrom, geben Sie ihm bei jedem Fieber 2 Tage ein Cortison, sondern der gehört angeschaut. Man darf ihm ein Cortison geben, aber ich gebe ihm sehr oft, weil ich mich fürchte bei kleinen Kindern. Und wenn man eine Intensivstation hat, dann sieht man ja immer die Fälle, die schiefgegangen sind. Und wenn man keine Intensivstation hat, fühlt man sich falscherweise sicherer. So ist das Leben. Tonsillektomie, ja, das Pfaffer hat was mit verzögerndem Reifen zu tun des Immunsystems an der Stelle, wo der erste Eintrittsort ist. Wenn man diese Tonsillen, diesen ersten Eintrittsort entfernt, dann findet man dort nie Viren und nie Bakterien, aber man findet dort immunologische Auseinandersetzung, die sich 3-4 Jahre später nicht mehr finden würde. Da sind die Tonsillen eh nichts mehr wert mit 8, 9 oder 10 Jahren. Aber diesen Entzündungsort herauszunehmen, scheint bei vielen zu einer Erleichterung dieses Pfaffer-Syndroms zu führen. Und hier gibt es keine Amyloidosen, da ist das Fieber nur lästig. Gut, Pfaffer, auch hier könnte man theoretisch ILN-Hämmer spritzen, aber die Tonsillektomie, Sie wissen, es gibt zwischen HNO-Ärzten und Kinderärzten einen Standard, man entfernt nur ganz ausnahmsweise unter 6 Jahren die Tonsillen, nur bei wirklich rezidivierenden eitrigen Tonsillitiden und hier, wenn man überzeugt ist, wäre das schon eine Indikation, diese Tonsillen zur Gänze zu nehmen. Eine Tonsillotomie würde hier nichts bringen. Die Kapp-Syndrome haben wir schon gehört und es ist nicht immer nur so, wie wir vielleicht vermuten können vom Gehörten, dass es 3 verschiedene Formen gibt. Nein, es gibt einen kontinuierlichen Übergang zwischen den beiden und den beiden Formen und das Schwerste sind diese Kinder und was heute noch nicht gefallen sind, Die können im neugeborenen Alter sterben, die können ins Nierenversagen gehen, ins Herzversagen gehen und auf der Intensivstation, ohne die Diagnose erhalten zu haben, in der Multiinflammation untergehen. Und wir haben einen Patienten, der also durch Jahre mit Kopfschmerzen, mit Papillödem, mit Hörverlust, teilweise im Hörverlust, immer wieder gefiebert hat, dann hat Gott sei Dank jemand daran gedacht, dass es so eine Krankheit gibt und hat IL-1 gehemmt und hat ihn mir geschickt, weil es nichts genutzt hat, aber ich habe es ganz leicht gehabt, ich habe die 2,5-fache Dosis gegeben und das Kind war gesund. Alle diese Syndrome, wenn Sie Dosen lesen, müssen Sie die Dosis adaptieren lassen. Und wenn dort steht 1 Milligramm pro Kilogramm, dann treffen sich die Kinderrheumatologen und man weiß, bis 8 bis 10 Milligramm pro Kilogramm wird da im Einzelfall therapiert, wenn es sein muss. Oder es wird das Therapieintervall verkürzt. Die Kinder sprechen immer an auf eine IL-1-Blockade. Und das waren Kinder, die früher auf nichts gegangen sind, auch nicht auf Cortison. Der Herr Professor Stingel wird solche Kinder kennen, die dann erwachsen geworden sind. Also das sind Trümmerpatienten. Lauter Cortison, jedes Jahr viel Cortison, Poli, damit man die tägliche Gabe vermeidet, Minderwuchs, Wachstumshormon nutzt nichts, weil ich nicht mit dem Cortison runterkomme unter die Schwelle, wo Wachstumshormon etwas nützt bei dieser Krankheit. Und kaum hemmt man IL-1, sind die gesund. Das ist ein Wunder, das ist ein echtes Wunder für die NOMED-Patienten. Für die Makel-Welz, das ist lästig, einige entwickeln eine Amyloidose, aber wenn sie die Diagnose haben, chronische Urtikaria, Fiebersyndrom, Serumamylid erhöht, CRP erhöht, Senkung erhöht, keiner weiß, was der Patient hat, es juckt gar nicht, im Gegenteil, dann denkt man mal an das, macht die Genetik, findet die Diagnose, spritzt IL-1 von einem Tag auf den anderen, ist das weg, die Urtikaria. Das kann ich jetzt nicht mehr ausführen, woran diese ganzen Leute leiden in ihrer Arbeit. Sie sind oft weg von der Arbeit, haben Kopfweh, fühlen sich matt und krank und wenn sie einen IL-1-Blocker kriegen, sind sie gesund. wie diese Säulen alle in das Gesunde abfallen. Was weniger gut anspricht, sind die Knochenprobleme. Was weniger gut anspricht, ist das Papilledem oder das Gehör. Wir haben einen Patienten, der nur einen reversiblen Hörverlust hatte. Das ist dieser Patient mit der typischen Urtikaria. Wir haben ihn zuerst mit dem IL-1-Rezeptor-Antagonisten und nach Zulassung des Canakinumab mit dem IL-1-Beta-Antikörper behandelt. Beides wirkt gleich gut. Das Canakinumab muss man alle 8 Wochen oder 7 Wochen oder 6 Wochen in einer bestimmten Dosis geben. Das Anakinra müssen es alle 1, 2 oder 3 Tage geben. Wir eilen weiter. Papilledem bei einem anderen Patienten mit Nomid. Eine größere Patientin, die als Überrest im jugendlichen Alter diese Patientin ist, das Atralgin hatte, immer wieder noch Konjunktivitis hatte, die Mutter hatte die Fotos mitgebracht, im Intervall eine Serumamyloid-Erhöhung und wir haben ja halt das IL-1 gehemmt und dann haben wir wieder einen Absetzversuch gemacht und das hat aber sofort wieder dazu geführt, dass Konjunktivitis da war, Serumamyloid wieder hochgegangen ist und wir müssen weiter IL-1 blockieren, obwohl sich nach vielen, vielen Jahren Gehörverlust nichts mehr an diesem Gehörverlust bessern konnte und das deckt sich auch mit der Literatur. Und jetzt kommen wir zum Firmpädiater. Da dieses letzte Bild hätte uns gezeigt in der Originalstudie des Canakinumab, dass jeder Patient, der es auch nimmt, auch wirklich anspricht mit einem CAPS. Gut, für den Pädiater die interessanteste Krankheit ist die Systemic Onset Juvenile Arthritis, die Jugendform des Morbus Still. Die meisten dieser Kinder sind unter 5 Jahre alt, aber es gibt natürlich auch den 8-Jährigen und 11-Jährigen. Und das Bedrohlichste ist der Perikarderguss. Es fehlt schon die urtikarielle Komponente des Exanthems, aber wir kennen einen Morbus Still auch mit einem skalatiniformen Exanthem. Das muss nicht immer urtikariell sein. Wir sehen sie oft im Fieber und wenn es Fieber weg ist, sehen wir es nicht. Wir sehen es manchmal abendbetont und untertags nicht. Egal, dieses Kind würde fiebern, 6 Wochen lang, sobald es Cortison gesehen hat. Früher war das Fieber weg. Nur haben viele dieser Kinder eine enorme Cortisonbelastung gehabt. Ich springe weiter. Und dann hat jemand IL-1 blockiert und da sehen Sie, wie bei Cortison innerhalb von 1 bis 2 Tagen, das ist Tag 2, ein Abfallen des Fiebers, eine Besserung der Arthritis, die Leukozytose bessert sich, die entzündungsbedingte Anämie normalisiert sich, die reaktive Blättchenerhöhung normalisiert sich, die Senkung normalisiert sich, das war unser früherer Parameter. Besser ist IL-6 und Serum Amyloid A bei den noch schwelenden Erkrankungen und an dem titrieren wir auch die Therapien. Sie sehen hier einen Patienten unter Cortison und glücklich unter IL-1-Blockade. Das ist mir erlaubt. Ich habe das schriftlich vorliegen, dass ich Ihnen seine lieben Äuglein zeigen darf. Und die Patienten kommen vom Cortison weg. Und wir haben auch einige Patienten, wo wir dieses Schicksal erlebt haben. Wir haben eine Patientin allerdings, da hat sich unter IL-1-Blockade bei Systemarthritis, wie wir sagen, zwar das erhöhte Ferritin gebessert, die Senkung halbiert, aber trotzdem sind die Werte nie normal gewesen. Wir wollten sie dann umstellen auf einen IL-6-Antikörper. Die Patientin kam alle 3 Monate zu mir, die kam aus Linz, alle 3 Monate ambulant. Und dann schauen wir uns sie an, machen eine Sättigung bei der Aufnahme. Die Sättigung war 85%. Die Mutter sagt, seit ungefähr 4-5 Monaten schläft sie schlecht. Bis in den Tag hinein ist weniger leistungsfähig. Und es war die totale Lungenkapazität nur mehr 36% oder 38%. Wir haben sie lavagiert, wir haben sie da gespült und dort gespült und biopsiert, um keine Infektion zu übersehen und haben dann nicht IL-6 alleine gehemmt, sondern haben ein Cyclophosphor mitgeben müssen und IL-6 gehemmt. Und die Patientin ist jetzt, das war im letzten Jahr, jetzt 48 Monate danach, noch unter 5 Milligramm Prednison jeden dritten Tag und einem sich erweiternden IL-6-Hem-Antikörper in einem sich erweiternden Intervall völlig ohne jeden Entzündungsschub und ist gesund, ist belastungsfähig, hat jetzt eine Kapazität von 68% und wir hoffen, dass wir da noch mehr rausholen können. Das ist die schwerstkranke Stillpatientin, die ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe, seitdem ich Pädiater bin. Wir haben inzwischen auch eine Patientin, den wir mit Canakinumab alleine therapiert haben, ohne Cortison, wunderbar gegangen, sofort angesprochen, haben dann eine Verlängerung der Intervalle gemacht, haben einen Absetzversuch gemacht, das hat 6 Monate gehalten, dann ist das Fieber wieder losgegangen, der hat sein Canakinumab gesehen und das war von einem Tag am anderen wieder ein Ansprechen da und wir werden ihm jetzt wieder die Intervalle verlängern, weil das System bei den Kindern fast immer schlafen geht. Wir haben einen Stillpatienten, der im Alter von 2 Jahren begonnen hat, jetzt 18 ist und bei dem es uns nie gelungen ist, die IL-1-Blockade abzusetzen, der sein Leben von mehr als 10 Jahren Cortisonabhängigkeit hinter sich hat und jetzt seit mehr als 7 Jahren ein anderes Leben hat oder 6 Jahren ein anderes Leben hat. Und wir haben eine Patientin mit einem Makrophagenaktivierungssyndrom, wo wir durch Vorziehen der E1-Blockade Zytostatika vermeiden konnten, weil sie auch von einem Tag auf den anderen angesprochen hat. Das MAS ist ja eine potenziell lebensbedrohliche Geschichte. Auch IL-6 kann man hemmen bei der Systemarthritis. Der Nachteil der IL-6-Hemmung ist, dass 10% in der zugelassenen Dosis eine schwere Granulozytopenie entwickeln. Also die Dosis ist für diese Patientin wahrscheinlich etwas zu hoch. Und das leitet über zum nächsten Vortragenden. Das eine ist, wir kommen bei dem Stil des Kindes weg von Imurec, Methotrexat, von zytostatischer Therapie zu Zytokinhemmern. Und es gibt eine Gruppe, die sagt, wenn wir schneller vielleicht IL-1 hemmen vorneweg, bevor es aus der Autoinflammation immer mehr zur autoimmunologischen Entzündung übergeht, dann könnte es so sein, dass wir vielen Leuten eine chronische Gelenkerkrankung ersparen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, vor allem deswegen, weil es bei dieser Erkrankung 3 verschiedene Verlaufsformen gibt, die muss man erst raustitrieren und dann sollte man eine prospektive Studie machen, um sowas in den Raum zu stellen. Trotzdem ist es ein faszinierender Gedanke, ob es nicht doch so ist, wenn man am Anfang stark ist und IL-1 blockiert, dass vielleicht die Gelenksprognose doch über die Jahre dann besser ist, denn die Systemarthritis ist die Arthritis, die Juvenilarthritis mit der schlechtesten Gelenksprognose. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.